Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs, uns aller Barmherzigen, Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alles so gebet Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in. Allah Segen und Heil sind auf dem, seinem Besten aller Geschöpfe. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Und ebenso auf seinen Gefährten und auf seiner Familie und all die ihm folgen. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah ta'ala weitermachen mit dem Tafsir von Surat Yusuf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen. Wir werden, wie gewohnt, erst einmal die Verse in deutscher Sprache vorlesen, die wir heute vorhaben. Inshallah ta'ala sind das die Verse 39 bis 52. Das heißt fast zwei Seiten heute inshallah ta'ala, weil die Ayat bi'idhnillahi ta'ala einfach zu verstehen sind und mehr oder weniger selbst erklärend sind inshallah ta'ala. Zunächst einmal die 39. Ayah. O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah, der eine, der Allbezwinger? Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das Urteil ist allein Allahs. Er hat befohlen, dass ihr nur ihm dienen sollt. Das ist die richtige Religion. Aber die meisten Menschen wissen nicht. O meine beiden Gefängnisgefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinem Herrn Wein zu trinken geben. Was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde, erwähne mich bei deinem Herrn. Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen, und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Und der König sagte, ich sah sieben fette Kühe, die von sieben mageren gefressen wurden, und sieben grüne Ähren und sieben andere Dürre. O ihr führende Schar, gebt mir Auskunft über mein Traumgesicht, wenn ihr Träume auslegen könnt. Sie sagten, das ist ein Bündel von wirren Träumen, wir wissen über die Deutung der Träume nicht Bescheid. Derjenige von beiden, der entkommen war und sich nach einiger Zeit erinnerte, sagte, ich werde euch seine Deutung kundtun, darum entsendet mich. Yusuf, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über sieben fette Kühe, die von sieben mageren gefressen werden, und über sieben grüne Ähren und sieben andere Dürre, auf dass ich zu den Leuten zurückkehre, auf dass sie wissen mögen. Er sagte, ihr werdet unablässig sieben Jahre wie gewohnt säen. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Hierauf werden nach alledem sieben harte Jahre kommen, die das aufzehren werden, was ihr für sie vorbereitet habt, bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt. Hierauf wird nach alledem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden. Der König sagte, bringt ihn zu mir. Als der Bote zu ihm kam, sagte er, kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Er sagte, was war da mit euch, als ihr versuchtet, Yusuf zu verführen? Sie sagten, Allah behüte. Wir wissen nichts Böses gegen ihn anzugeben. Die Frau des hohen Herrn sagte, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen. Und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Das sind die heutigen Verse, liebe Geschwister, die wir vorhaben zu verinnerlichen und zu verstehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns leicht machen. Und kurz natürlich müssen wir einmal ein paar Verse zurückgehen. Und noch einmal uns daran erinnern, an zwei Sachen. Einmal natürlich um den Inhalt der Ayat. Und die zweite Sache ist, liebe Geschwister, ich kann immer nur wieder mich und euch dazu ermutigen, dass wir in diesen Unterricht gehen und die Ayat, die wir vorhaben zu lesen, und jeder weiß, Alhamdulillah, welche Ayat immer drankommt, dass man sie vorher durchliest. Dass man sich vorher Gedanken macht. Denn ich bin sicher, dass gerade in den Ayat heute gibt es ein, zwei Stellen, wo man sich fragen könnte, auf wen bezieht sich eigentlich das Personalpronomen in diesem Moment? Oder auf wen bezieht sich gerade in diesem Moment diese Aussage? Okay? Und diese Fragen, manchmal kann man durch Überlegen dahinter kommen, oder zumindest man weiß, ach so, das ist zweideutig, und ich warte im Unterricht ab darauf, bis erklärt wird, was damit konkret gemeint ist. Und das hilft natürlich sehr viel, wenn man, Vorarbeit bereits vorher geleistet hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg dazu verleihen. Okay, wir wissen aus dem letzten Unterricht, aus den Versen vor dem 39. Vers, dass Yusuf alayhi salatu wassalam, der Prophet Yusuf, der Sohn von Ja'qub und Enkelsohn von Ishaq und Urenkel von Ibrahim alayhi salatu wassalam, dass er eingesperrt worden war. Und er wurde eingesperrt nach dieser Aktion, als nachdem er hat, dieses Gerücht sich verbreitet hatte unter den Frauen, dass die Frau des Hohen Herrn oder nach einer Auslegung, wie gesagt haben, die Frau des Königs, versucht hat, ihn zu verführen. Und die Leute haben sich dann entschieden, in diesem Bezirk, Yusuf a.s. einzusperren, damit diesem Gerücht ein Ende gesetzt wird. Und als Yusuf im Gefängnis war, war er nicht alleine dort, sondern er war mit anderen Leuten, mindestens zwei anderen, die offensichtlich Götzendiener waren. Und er hat dann in diesem Yusuf a.s., wie wir uns vorstellen können und fest daran glauben, war er den anderen ein guter Genosse, ein guter Gefährte. Oder ein Gefährten, wie man ihn gar nicht sich besser vorstellen könnte. Und Yusuf a.s. hat auch im Gefängnis, wie gesagt haben, die Zeit genutzt, diese Menschen zum rechten Weg aufzurufen. Und das weist deutlich darauf hin, haben wir gesagt, dass der gläubige Mensch, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm Erfolg verleiht, dann ist er nützlich, egal wo er ist. Selbst wenn er im Gefängnis ist, kann er nützlich sein mit den Leuten um ihn herum. Und mit ihm waren mindestens zwei weitere Leute, die beide eingesperrt worden waren. Und wir haben gesagt, es gibt Überlieferungen, die darauf hinweisen. Aber wie gesagt, solche Sachen erwähnen wir am Rande, weil es für uns nicht wichtig ist, warum sie im Gefängnis waren. Aber es wird gesagt, dass es damit was zu tun hat, dass sie angeblich versucht haben, den König zu vergiften. Wie dem auch sei, das ist für uns nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Yusuf a.s. im Gefängnis ihnen dass sie beide dem Yusuf a.s. ihre Träume erzählt haben. Und die Träume, wenn wir noch einmal auf die 36. Aya schauen, dort heißt es, mit ihm kamen zwei Burschen ins Gefängnis, der eine von ihnen sagte, ich sah mich Wein auspressen. Der andere sagte, ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Und dann haben sie von Yusuf verlangt, dass er ihnen diesen Traum deuten soll. Und wir haben gesagt, dass manche der Träume kommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, und die andere Träume können auch vom Shaitan kommen. Und die dritte Kategorie von Träumen sind diejenigen, die weder von Allah subhanahu wa ta'ala sind, noch von Shaitan, sondern sie sind mehr oder weniger wie eine Art Selbstgespräch. Dinge, die man im Laufe des Tages erlebt hat und die man dann im Traum verarbeitet. Und diese Geheimnisse kennt Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Wie dem auch sei. Es gibt Menschen wie die Propheten und unter ihnen Yusuf a.s., denen Allah azza wa jalla die Traumdeutung gelehrt hat. Das heißt, sie wissen, was diese Träume bedeuten, welche Botschaften sie beinhalten. Und diese beiden Leute wollten eben ihren Traum gedeutet haben von Yusuf alayhi salatu wassalam. Und Yusuf hat dann in der 37. Ayah nicht den Traum direkt gedeutet, sondern er hat erst einmal ihnen gesagt, welche Fähigkeiten Allah oder welches Wissen Allah ihm zusätzlich noch gegeben hat zu der Traumdeutung. Und das alles natürlich ist ein Mittel zur Da'wah, weil wenn ich da, normalerweise ein Mensch preist natürlich nicht unbedingt mit dem Wissen, was er bekommen hat, weil er Angst hat, überheblich zu werden, weil er Angst hat, anzugeben damit. Aber in diesem Fall, wenn du dir deiner Sache sehr sicher bist und du weißt, es hilft dem anderen, dass er weiß, dass du dich in der Sache auskennst, dann ist es kein Vergehen, dass man diese Sache der anderen Person mitteilt und ihr sagt, hör mal zu, das ist ein Thema, in dem ich mich sehr gut auskenne, deswegen vertraue mir darin, weil das beruhigt die Gemüter. Und das ist das, was Yusuf a.s. gemacht hat. Manche Gelehrte waren der Ansicht, dass Yusuf a.s. hier der Traumdeutung aus dem Weg gehen wollte. Dass er ihm gesagt hat hier, dass er erstmal sie zum Tawhid eingeladen hat, zu La ilaha illallah aufgerufen hat. Denn er sagte in dieser 37. Ayah, seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Er weist sie auf Allah hin. Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben und so weiter, die Mushrikin. Und so weiter und so fort. Und dann, auch in der 39. Ayah, wieder, O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah der eine, der Allbezwinger? Deswegen manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, es wird über Ibn Jurayj überliefert, dass sie der Meinung waren, dass Yusuf zweimal versucht hat, der Traumdeutung auszuweichen. Und warum der Traumdeutung auszuweichen? Ganz einfach, weil diese Traumdeutung war für den einen eine gute Sache und für den anderen war es eine schlechte Sache. Weil ganz konkret, der eine, das war eine Frohbotschaft für ihn, dass er aus dem Gefängnis wieder freigelassen wird. Und der andere, es war keine gute Botschaft, eine schlechte Botschaft, nämlich, dass er getötet werden wird. Und deswegen hat er angeblich versucht, dieser Sache aus dem Weg zu gehen. Nur, ehrlich gesagt, ist diese Ansicht eher schwach. Und was auf diese Ansicht, oder was darauf hinweist, dass diese Ansicht schwach ist, ist die 37. Ayah selbst, die wir gelesen haben. Und zwar heißt es nämlich am Anfang, es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist von dem, was mich mein Herr gelehrt hat und so weiter und so fort. Also nicht, dass die Ayah selbst ein deutlicher Hinweis ist, aber die Tatsache, dass Yusuf a.s. dieses Vorwort gemacht hat, alleine ist kein Grund unbedingt zu sagen, dass er die Antwort aus dem Weg gehen wollte. Sondern es ist ganz normal, dass derjenige, der zu Allahs Weg aufruft, mit dem Wichtigen beginnt. Und gerade wenn du weißt, dass die Deutung des Traumes für den einen der Leute bedeutet, er wird sterben, dann erst recht, du möchtest ihn vor der Hölle retten. Also willst du ihn auf etwas hinweisen, was erstmal für ihn wichtiger ist. Denn jeder wird sterben. Die Frage ist nur, in welchem Zustand. Das ist das Entscheidende. Und deswegen, liebe Geschwister, und es reicht nicht aus zu sagen, dass dieses Vorwort oder diese zwei Vorworte, wenn man sie so nennen kann, dass er der Antwort aus dem Weg gehen wollte, der Deutung aus dem Weg gehen wollte. Das bedarf schon eines stärkeren Beweises. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Tayyib. Dann kehren wir zur 39. Ayah zurück. Das ist die Ayah für heute. Wir wissen, dass Yusuf a.s. sie zum Glaubensbekenntnis seiner Vorväter Ibrahim, Ishaq und Jakob eingeladen hat, das heißt zum Islam. Und dann sagt er, O meine beiden Gefängnisgefährten. Und dieser Ausdruck, Ya sahibi yis-sijni, sahibe, Sahib auf Arabisch ist dein Begleiter. Und das weist darauf hin, dass sie lange Zeit miteinander zusammen verbracht haben. Weil man nennt jemanden erst einen Sahib in der Regel, wenn man mit ihm längere Zeit verbracht hat. Ein Sahib ist auch ein Freund. Ein Freund ist man nicht von heute auf morgen. Natürlich, ein Sahib des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist etwas anderes. Ein Sahib des Propheten sallallahu alaihi wa sallam kann auch sein, wenn man ihn auch nur ein einziges Mal kurz gesehen hat. Aber das ist etwas, das ist eine spezielle Definition. Wir reden von der sprachlichen Definition. O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah der eine der Allbezwinger? In dieser Ayah nutzt Yusuf a.s. auch ein ganz logisches Argument. Und das ist ein Beweis dafür, dass man, wenn man mit anderen Menschen diskutiert oder beziehungsweise sie zum Islam einlädt, dann kann man sehr wohl Textbeweise verwenden. Aber die Textbeweise, also ich meine damit Ayat aus dem Koran, Hadithe des Propheten s.a.w., sie kann man natürlich verwenden, wenn der andere daran glaubt. Aber wenn der andere nicht daran glaubt, dann, es sei denn, sie beinhalten zum Beispiel wissenschaftliche Wunder, dann ansonsten, es macht keinen großen Sinn, sie zu erwähnen, es sei denn, in der Ayah ist irgendwas drin an sich, was ihn überzeugen könnte. Und deswegen sehen wir an mehreren Stellen im Koran, und unter anderem hier auch, dass auch die Logik verwendet wird, um eine Person von der Wahrheit zu überzeugen. Und die Logik sagt, was ist denn besser? Dass du verschiedene Götter anbetest. Das heißt, verschiedenartig auch. Verschiedenartig in ihren Eigenschaften, in ihrem Wesen. Menschen, Planeten, Tiere, Engel, Götzen. Ist das besser, dass man diese verschiedenen Dinge anbetet? Oder Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, von dem man sich kein Bild machen darf und kann. Allah subhanahu wa ta'ala, der hoch erhaben ist über jede Vorstellung, die du hast. Dessen Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala, vollkommener sind als die Eigenschaften eines jeden Geschöpfes. Und das ist auch ein sehr schöner, deswegen ist die Ayah auch sehr schön gewählt, oder beziehungsweise die schönen Namen sind hier gewählt, und zwar Al-Wahid und Al-Qahar. Al-Wahid ist der eine, der Einzige. Wahid auf Arabisch heißt auch eins. Al-Qahar, der Allbezwinger, der andere bezwingt, das heißt in die Knie zwingt. Und diese beiden Begriffe, warum sind sie so schön? Weil die anderen Herren, das heißt die anderen Götter, die falschen Götter, die sind verschieden. Das heißt verschiedenartig. Kann auch übrigens bedeuten, verschiedenartig, mutafarriqin auf Arabisch oder mutafarriqun, dass sie sich uneinig sind. At-tafarruq ist die Uneinigkeit. Dass sie zerstritten sind. Und vielleicht kennt ihr aus den griechischen Mythen, dass dort auch eine Art Kampf und Neid besteht zwischen den verschiedenen Gottheiten unter ihren falschen Gottheiten. Und deswegen, liebe Geschwister, was ist besser? Dass man zerstrittene Götter hat, wo man versucht, sie alle gleichzeitig zufriedenzustellen, was einem niemals gelingen wird, wenn es nicht mal bei den Menschen schafft, dann schon gar nicht bei den angeblichen Göttern. Und, oder auf der anderen Seite einen einzigen Herrn, dem man ergeben ist, durch und durch sich ihm ergeben hat. Und er ist der Einzige, das heißt, er ist ein Einziger oder ein Einer, das heißt in seinem Wesen ein Einziger, im Gegensatz zu den anderen, die vielartig sind. Denn was ist denn einfacher für dich, dass du 10 Götter zufriedenstellst oder einen Einzigen? Zweifellos einen Einzigen. Und was ist eher wahrscheinlich, dass man dass 10 verschiedene sich einig sind oder 10 verschiedene sich uneinig sind? Natürlich, dass sie sich uneinig sind. Jetzt versuch mal, dass alle mit dir zufrieden sind. Das heißt, er ist ein Einziger in seinem Wesen. Und er ist ein Einziger auch hinsichtlich seiner Eigenschaften. Das heißt, er, subhanahu wa ta'ala, seine Eigenschaften, die er besitzt, teilt er mit niemandem. Seine Eigenschaften, die er besitzt, teilt er mit niemandem. Und deswegen ist er, subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, und in diesem deswegen hat er hier erwähnt, der Al-Qahhar, der Allbezwinger. Weil wenn er der Einzige ist und ein Einzigartiger ist, hinsichtlich aller seiner Eigenschaften, das heißt, er hört alles. Das heißt, es gibt niemanden anderes, der alles hört. Er sieht alles, also es gibt niemanden, der alles sehen kann, wie er subhanahu wa ta'ala. Er weiß alles, also es gibt niemanden, der alles weiß. Er hat zu allem die Macht, er kann alles, also gibt es niemanden, der alles kann. Das war's. Also ist er auch automatisch Al-Qahhar über alle anderen. Also steht er, subhanahu wa ta'ala, über alle anderen. Und hat irgendeine Gottheit, eurer Gottheit, diese Eigenschaften für sich selbst beansprucht? Oder habt ihr eine Spur von Wissen aus einem Buch, aus der Aussage eines Propheten? Irgendwoher habt ihr irgendeinen Beweis für euren Glauben an diese Götter? Gar nichts. Die einzige Antwort der Polytheisten war immer und wird auch immer bleiben: Wir haben in diesem Zustand unsere Väter vorgefunden, und das ist die Religion, die wir befolgen werden. Das ist das einzige Argument. Und der andere auf der anderen Seite, Yusuf a.s., er argumentiert mit Offenbarung von Allah. Oder wir heutzutage, wir haben ein ganzes Buch, das du mit deinen eigenen Augen nicht übersehen kannst. Wir haben eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die so viele Hadithe beinhaltet, die man nicht übersehen kann. Das heißt also, wir haben Wissen offenbart bekommen, dass wir den Menschen tatsächlich präsentieren können. Wenn die Leute sagen, wir haben Zweifel an dem, was ihr uns überliefert, dann sagen wir ihnen, dann solltest du erst recht Zweifel haben an dem, was deine Eltern dir überliefern. Also wenn es um Logik geht, dann sind wir auf der stärkeren Seite. Aber es zeigt sich durch diese Argumentation, dass es eben nicht um die Logik geht, sondern es geht um Ittiba'ul Hawa. Ittiba'ul Hawa bedeutet, dass man einfach dem folgt, wozu man gerade Lust und Laune hat. Das, was einem nicht in den Kragen passt, das lässt man weg. Und das, was man gerne machen möchte, das macht man. Und in Wirklichkeit betet man seine eigene Neigung an und betet man nicht seinen Herrn an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Also ist Allah subhanahu wa ta'ala ein Einziger hinsichtlich seines Wesens, hinsichtlich seiner Eigenschaft, hinsichtlich seiner Macht. Und somit ist er der Allbezwinger über alle, auch über eure Götter, von denen ihr behauptet, sie sind eure Götter. Ihr dient, in der nächsten Ayah heißt es, ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter. Das heißt, ihr nennt Namen, ihr habt Namen, die ihr anbetet. Aber hinter diesen Namen steckt nichts. Ism ist der Name. Musamma ist derjenige, der genannt wird. Es gibt diese Namen, aber es gibt nichts, das nach diesen Namen genannt wird. Das heißt, es gibt keine Wesen, die ihr anbetet. Ich meine, manchmal gibt es Götzen, manchmal gibt es Statuen, ähnliches. Aber offensichtlich in diesem Fall, sie beten nur Namen an. Dahinter steckt nicht. Oder es steckt dahinter tatsächlich Götzen und ähnliches. Aber sie sind keine wirklichen Götter. Insofern sind sie nichts. Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt. Ihr und eure Väter. Für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das heißt, keine Erlaubnis herabgesandt hat, dass ihr ihnen dienen sollt. Das Urteil ist allein Allahs. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der das Recht hat, Urteile in diesem Universum zu fällen. Es gibt nie, mit Universum meinen wir natürlich alles. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er nicht bestimmt hat, dass man diese Götter, die ihr anruft neben Allah, anzurufen hat, dann ist es nicht erlaubt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala es bestimmt hätte, dass man sie anbeten würde, dann wäre es gesetzlich. Hat er aber nicht, subhanahu wa ta'ala. Und wird er auch nicht. Warum? Weil Allah azza wa jal ist ein einziger Gott. Und wenn wir jemanden anderes anbeten würden, dem Allah, wäre das eine Form von Götzendienst, Polytheismus, auf Arabisch, Schirk. Das Urteil ist allein Allahs. Er hat befohlen, das heißt, du kannst dir vorstellen, der Satz als wieder bedeuten, das Urteil ist allein Allahs und deswegen hat er befohlen oder und er hat befohlen, dass ihr nur ihm alleine dienen sollt. Das ist die richtige Religion. Wunderbar. Das ist die richtige Religion. Das heißt, du willst diskutieren mit welcher Glaubensgemeinschaft auf der Welt auch immer. Fragst du sie, wozu ruft ihr letztendlich auf? Wen soll ich anbeten? Wem soll ich dienen? Und das Beispiel natürlich immer sehr schön mit den Christen und mit den Juden. Besonders mit den Christen, weil sie ja an die Dreifaltigkeit glauben. Denn wenn sie sagen, du sollst Jesus anbeten, Jesus anrufen, oder Maria anbeten, Maria anrufen, dann brauchst du nur fragen, diese Sache, die ihr behauptet, hat sie Jesus selbst gesagt? Nein. Diese Sache, die ihr behauptet, hat das ein Prophet vor Jesus gemacht? Irgendjemand? Irgendein Prophet vor Jesus? Die Antwort lautet nein. Also kann das nicht die Religion sein, die Gott von Anfang an, von Adam bis zum Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart hat. Kann nicht sein. Sondern die richtige Religion ist welche? Weil das ist eine fundamentale Frage, die sich viele Menschen stellen auf der Welt. Sie wissen nicht, was ist die richtige Religion? Welche der Weltreligionen ist die richtige? Welche der Religionen alle ist die richtige? Die Antwort lautet, diejenige, die dazu aufruft, dass man Gott alleine anbetet und ihm nichts beigesellt. Ob du sie Islam nennst oder anders, das ist nicht relevant. Aber natürlich, Allah hat sie Islam genannt, deswegen heißt sie auch Islam. Tayyib. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Und das ist, diese Aussage Allah subhanahu wa ta'ala ist wie eine Art Begründung. Das heißt also, die meisten Menschen wissen nicht, dass der Islam die richtige Religion ist und deswegen, und die Unwissenheit ist der Grund dafür, dass sie dem Schirk verfallen. Die Unwissenheit über Allah azza wa jal ist der Grund dafür, dass sie dem Schirk verfallen. Denn jeder Mensch, und das ist eine Sache, liebe Geschwister, die müssen wir tief verinnerlichen und tief davon überzeugt sein. Allah subhanahu wa ta'ala, noch bevor wir erschaffen worden sind, also das heißt, bevor wir auf diese Erde erschaffen worden sind, in der Form wir hier vorhanden sind, hat er uns alle angesprochen. Und zu uns allen, wie in Surat al-A'raf das heißt. Und uns alle gefragt, Alastu bi Rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Alle wir haben geantwortet. Wir alle Menschen haben geantwortet, Bala, natürlich. Oder selbstverständlich. Oder doch. Und diese Antwort, wie zeigt sie sich? Wir können uns nicht daran erinnern. Aber sie zeigt sich in unserer Fitra. Das heißt, in unserer Schöpfung. Das heißt, in unserer natürlichen Veranlagung. Jeder Mensch ist natürlich dazu veranlagt worden, an einen einzigen Herrn zu glauben und ihm alleine zu dienen. Und deswegen, jeder Mensch, der sich informiert über die Religion des Islam und über die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wird diese Sache niemals ablehnen können. Er wird niemals sagen können, das kommt mir unlogisch vor, weil sein Körper ist so erschaffen worden, dass es ihm logisch vorkommt. Und deswegen haben die Götzendiener kein einziges Argument, andere anzubeten, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Nach diesem Vorwort von Yusuf hat er ihnen den Traum gedeutet. Er sagte, O meine beiden Gefängnisgefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinem Herrn Wein zu trinken geben. Was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Was den einen von euch beiden angeht, das ist natürlich derjenige, der im Traum gesehen hat, dass er tatsächlich, wie es heißt, ich sah mich Wein auspressen, sagt er. Inni arani a'asiru khamra. Und das weist darauf hin, dass ein Teil der Träume so verwirklicht werden wird, wie man sie gesehen hat. Das heißt, Träume, die wahren Träume von Allah subhanahu wa ta'ala, sind von mindestens zweierlei Art, lernen wir aus dieser Ayah und aus den anderen Ayat. Entweder sind sie Träume, die genauso stattfinden werden, wie sie gesehen worden sind. Das ist unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam passiert, und besonders vor der Offenbarung. In der Zeit vor seiner Offenbarung, bevor er zum Propheten berufen worden ist, hat er keinen Traum gesehen, der nicht am nächsten Morgen schon genauso verwirklicht worden ist, wie er ihn im Traum gesehen hat. Okay? Und das ist hier ein Beispiel dafür, wie wir gerade gesehen haben. Das heißt, was den einen von euch angeht, so wird er seinem Herrn Wein zu trinken geben, und das bedeutet, er wird freigelassen werden wieder, und er wird wieder zu seinem alten Beruf zurückkehren und derjenige sein, der für seinen König Wein einschenkt. Und falls jemand fragt über den Wein, es beinhaltet hier überhaupt gar kein Urteil über die Gesetzlichkeit des Weines und das Wein einzuschenken. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist auch, dass das Gesetz der Völker vor uns nicht immer das gleiche Gesetz sein muss wie für uns. Wenn sogar am Anfang des Islam, Anfang der Offenbarungszeit im Islam, mit Islam meint man natürlich jetzt die Phase von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn in der Anfangsphase da schon Weintrinken erlaubt war und erst schrittweise verboten worden war, und jetzt ist natürlich Haram bis zum Tag der Auferstehung, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass es auch vorher erlaubt war. Und an dieser Stelle passt es auch zu erwähnen, manche Muslime zum Beispiel, sie greifen bestimmte christliche Geschichten an. Unter anderem gibt es eine Geschichte, die Christen über Jesus erzählen. Allahu a'lam, ob sie stimmt oder nicht stimmt, aber das ist nicht unser Thema. Dass angeblich Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Und dann fangen sie an, versuchen sie zu beweisen, dass Wein doch gar nicht erlaubt ist und so weiter und so fort. Muslime. Und sie vergessen dabei, dass das Gesetz von Jesus, alayhi salatu wassalam, was er bekommen hat, das Evangelium, muss doch nicht das gleiche Gesetz sein wie von uns. Deswegen, wo ist da der Widerspruch? Aber diese Gefahr besteht wann? Die Gefahr besteht, wenn man sich einlässt in Diskussionen mit anderen Religionen, mit den Christen, mit den Juden und so weiter, wenn man selbst in seiner eigenen Religion noch nicht gefestigt ist. Weil dann begeht man vielleicht solche Fehler. Möge Allah uns und ihnen vergeben. Also ich meine uns Muslime und den Muslimen, die diese Fehler begehen. Tayyib. Was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Also er wird getötet und gekreuzigt nach einem Ritual, das damals bekannt war. Und dann heißt es, entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Eine Überlieferung zufolge, die auf Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu zurückgeht, darin sagte er, dieser Sahabi sagte, قال اللذاني دخل السجن على يوسف ما رأينا شيئا فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Und zwar sagte Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, gemäß einer Überlieferung, diejenigen, die mit Yusuf ins Gefängnis gegangen waren, sagten, wir haben gar nichts gesehen. Wir haben gar nichts gesehen. Das heißt, nachdem sie Yusuf gesagt haben, dass sie einen Traum gehabt haben, haben sie danach gesagt, nee, wir haben doch keinen Traum gesehen. Und deswegen gibt es manche Gelehrte, die gesagt haben, dass sie in Wirklichkeit gar keinen Traum gesehen haben, sondern sie haben Yusuf a.s. auf die Probe gestellt. Er behauptet, er würde Träume deuten können. Dann haben sie gesagt, okay, dann erfinden wir etwas, um ihn auf die Probe zu stellen. Und dann, als sie diesen Traum gehört haben, diese Erläuterung, haben sie dann gesagt, nee, wir haben doch nichts gesehen. Wir haben nur Spaß gemacht, wir haben nicht angelogen. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart, قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. Entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Das heißt also, es wird trotzdem genauso geschehen, wie ich es euch gedeutet habe, auch wenn ihr mich angelogen habt. Und deswegen, das ist die erste Auslegung. Und die zweite Auslegung ist, dass sie diese Sache geleugnet haben, nachdem sie diesen Traum erzählt haben, aber trotzdem haben sie den Traum gehabt. Offensichtlich hatte einer von beiden Angst bekommen vor dieser Auslegung und deswegen hat er versucht, die Sache zu leugnen. Wie dem auch sei, aber wir gehen davon aus, dass sie den Traum tatsächlich gesehen haben und dass sie, wenn diese Überlieferung authentisch ist über Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu und sie ihren Weg findet bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass, weil es eine Aussage von Ibn Mas'ud, keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Zusammenhang, wenn diese Aussage authentisch ist, dann gehen wir trotzdem davon aus, dass sie diesen Traum gesehen haben und Yusuf den Traum so gedeutet hat. Denn wenn nicht, dann würde es ja bedeuten, dass wenn eine Person einen schlechten Traum erfindet, dann findet er so statt, wie er gedeutet wird. Das wäre ja nicht mehr das Problem als Strafe ja, dafür, dass er gelogen hat. Aber das würde auch bedeuten, dass man einen guten Traum erfindet, und dann sich ihn gut auslegen lässt und dann er so auch stattfindet. Okay? Und das ist ein bisschen seltsam. Ja? Deswegen gehen wir davon aus, dass sie diese Träume tatsächlich gesehen haben. Wallahu a'lam. Oder die dritte Möglichkeit ist, dass diese Sache speziell für Yusuf in seinem Fall ginge, weil sie den Propheten angelogen haben. Und so hat Allah bestimmt, dass das trotzdem stattfinden soll, so wie sie es gesehen haben. Wallahu a'lam. Als eine Karama für seinen Propheten, damit er richtig gedeutet hat, das, was sie ihm erzählt haben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, eine der Methoden, eine der Methoden, verschiedene Auslegungen gegeneinander abzuwägen, ist, dass man schaut, was ist die offensichtliche Bedeutung der Ayat. Und die offensichtliche Bedeutung der Ayat ist, dass sie den Traum gesehen haben. Und dass sie, nachdem sie ihn gesehen haben, wurde er von Yusuf gedeutet. Und nachdem er von Yusuf gedeutet worden ist, sagte er, entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Das heißt also, es wird genauso sein, wie ich euch gesagt habe. Fertig. Es gibt keinen Grund für uns anzuzweifeln, dass sie diesen Traum nicht gesehen haben. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde, erwähne mich bei deinem Herrn. Und er sagte, das heißt, Yusuf sagte, zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde. Wer ist derjenige von beiden, von dem er glaubte, er werde entkommen? Derjenige, der Wein gepresst hat, im Traum. Yani. Weil er ihm gedeutet hat, dass er freikommen wird. Im Arabischen steht für das Wort glaubte, Dhanna. Und das Wort Dhanna, liebe Geschwister, ist ein Wort, das man wohl in der Regel so übersetzt, wie es hier erwähnt worden ist. Und zwar glaubte. Er war davon überzeugt. Aber eine zweite Bedeutung dieses Wortes ist Ayqana. Kommt vom Wort Yaqin. Und Yaqin ist die Gewissheit. Okay? Dieses Wort kann kann verwendet werden, so wie es hier übersetzt worden ist, glaubte. Kann aber auch übersetzt werden mit er war sich sicher und so weiter und so fort. Das heißt, von dem er sich sicher war, dass er entkommen wird. Und der Grund, warum das erwähnt wird, ist, weil, wenn wir sagen, das soll darauf hingewiesen werden, dass es auch andere Übersetzungen geben kann an dieser Stelle. Und dass nicht die eine Übersetzung unbedingt falsch sein muss. Aber was ergibt sich aus der einen Übersetzung, was ergibt sich aus der anderen Übersetzung? Wenn wir sagen, damit ist die Gewissheit gemeint. Das heißt, hundertprozentig war Yusuf davon überzeugt, dass derjenige, der im Traum Wein gepresst hat, dass er freigelassen werden wird. Nach dieser Interpretation ist es natürlich kein Problem, weil diese Traumdeutung wurde Yusuf gelehrt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist ein Prophet. Und er verkündet ihm jetzt nun einen Teil von Al-Ghaib, von dem, was in der Zukunft passieren wird. Und die Propheten sprechen die Wahrheit. Und deswegen ist es kein Problem, dass er davon hundertprozentig überzeugt war, dass es so geschehen wird. Andere Gelehrte verstehen unter diesem Wort
Wanna, das so wie es hier übersetzt worden ist. Und zwar, dass Yusuf davon überzeugt war. Das heißt, er war sich nicht hundertprozentig sicher, sondern vielleicht 90, 95, 99%. Das ist die Traumdeutung. Und nach dieser Interpretation des Wortes ist auch kein großes Problem, weil die Traumdeutung grundsätzlich ist keine hundertprozentige Angelegenheit von einem normalen Menschen. Das heißt also, wenn jemand dir deinen Traum auslegt, dann kann es sein, dass er richtig liegt und kann es auch sein, dass er falsch liegt. Je besser er sich auskennt, desto richtiger liegt er. Aber er kann auch einen Fehler machen, wie jeder andere Mensch auch einen Fehler machen kann. Wie bei jeder anderen Angelegenheit in der Religion, wenn du jemanden fragst nach einer Fatwa, kann sein, er gibt dir eine richtige Auskunft, kann sein, er gibt dir eine falsche Auskunft. Aber richtiger ist laut Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, und anderen Tafsir-Gelehrten, dass hiermit die erste Interpretation gemeint ist, und zwar die Gewissheit. Weil wir reden hier von einem Propheten. Und wir reden hier von einem Propheten, der sein Wissen über die Deutung von Allah direkt bekommen hat. Okay? Und deswegen gehen wir davon aus, dass hier Yusuf damit hundertprozentig überzeugt war, weil dieses Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und Allah weiß am besten Bescheid. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde. Oder von dem er wusste, dass er entkommen werde. Erwähne mich bei deinem Herrn. Erwähne mich bei deinem Herrn. Wer ist mit seinem Herrn in diesem Moment gemeint? Der König. Okay, wie wir letztes Mal gesagt haben, könnt ihr euch noch erinnern, vielleicht könnt ihr mal zurückschlagen auf die 238. Seite, Ayah 23. In der Ayah 23 sagte Yusuf als Antwort zu der Frau, Allah schütze mich davor, er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Dann haben wir gesagt, dass die meisten Gelehrten hier an dieser Stelle sagen, dass hiermit sein Herr gemeint ist, der, sein König. Weil der Yusuf a.s. als Sklave nach Ägypten verkauft worden war. Und sein Eigentümer ist der König. Und der Sklavenherr ist ein Herr, wie der deutsche Begriff sogar hergibt. Tayyib. An dieser Stelle sagte Yusuf, erwähne mich bei deinem Herrn. Warum wollte er sich, das heißt, er wollte ihm sagen, bitte, wenn du aus dem Gefängnis freigelassen worden bist, dann tu mir wenigstens einen Gefallen und geh zum König und erzähl ihm davon, dass ich im Gefängnis sitze seit Jahren zu Unrecht. Und deswegen gibt es eine Überlieferung, aber die ist nicht authentisch, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt haben soll, wenn wir sagen, gesagt haben soll, es kann sein, dass er es tatsächlich gesagt hat, nur wir haben keine authentische Überlieferungskette darüber. Ist ja logisch, wenn etwas nicht authentisch ist, kann es bei Allah trotzdem authentisch sein. Aber das ist nicht wichtig, es geht nur darum, das Prinzip, dass er in einer Überlieferung gesagt haben soll, wenn ich an Yusufs Stelle gewesen wäre, hätte ich ihn den Traum, aber es, nicht dieser Traum ist gemeint, sondern der andere Traum ist gemeint, ja, nur erwähnt, wenn sie mich auch freigelassen hätten. Okay, also unter Bedingung. Deswegen, manche machen das. Ich deute den Traum unter der Bedingung so und so. Okay? Aber das passt natürlich in diesem Fall nicht, weil dieser Mann kann hier wenig damit anfangen. Aber es passt mit dem Traum über die 7 Kühe. Weil sie wollten nachher die Deutung ja von ihm haben. Tayyib. Wie dem auch sei, erwähne mich bei deinem Herrn, das heißt, dass ich zu Unrecht im Gefängnis sitze und dass ich bitte rauskommen möchte. Aber trotzdem zu dem Begriff mein Herr und dein Herr, Rabbi, Rabbak und so, müssen wir auch wieder unterscheiden. Zwischen der Scharia der Menschen vor uns und zwischen unserer Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In unserer Scharia, das Wort Rabb kommt immer darauf an, welchem Zusammenhang man es verwendet. Wenn man es verwendet im Zusammenhang mit einer Sache, also ihr müsst wissen, das Wort Rabb hat im Arabisch verschiedene Bedeutungen. Und eine der Bedeutungen ist Eigentümer oder Besitzer. Und deswegen, wenn man sagt, Rabbul Bayt, Al-Bayt ist das Haus, Rabb ist jetzt entweder der Herr oder wer ist das, der Eigentümer oder Besitzer und so weiter. Wenn wir sagen, Rabbul Bayt, der Rabb des Hauses, damit ist dann der Eigentümer gemeint. Und in diesem Zusammenhang als Genitivkonstruktion, im arabischen Mudaf und Mudaf ilayhi, ist es kein Problem, dieses Wort zu verwenden. Auch in unserer Scharia nicht. Okay? Das heißt, man kann über eine Person sagen, sie ist der Rabb dieses Hauses oder der Rabb dieses Tieres. Das ist kein Problem. Weil hier hat man die Sache eingeschränkt und es ist klar, dass damit nicht Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist und in keinster Weise kommt das einem in den Sinn. Aber wenn man den Begriff so alleine verwendet, verwendet man ihn nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem hat der Prophet alayhi salatu wassalam darauf hingewiesen, dass wir diesen Begriff vermeiden sollen, wenn es zum Beispiel um unseren eigenen Sklaven geht. Okay, heutzutage, wir haben keine Sklaven, aber früher gab es Sklaven und eines Tages wird es auch wieder Sklaven geben, wie es im Hadith angekündigt worden ist. Deswegen macht es auch Sinn, diese Regeln trotzdem zu kennen, sie zu erwähnen und sie zu lernen und sie zu studieren. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك. Das heißt, ihr sollt nicht sagen, gib deinem Rabb zu essen oder gib oder verhilf deinem Rabb beim Wudu oder gib deinem Rabb zu trinken. Wer ist angesprochen? Der Sklave. Okay? Oder besser gesagt, jemand, der den Sklaven anspricht. Ja? Oder vielleicht der Sklavenherr, der das zu seinem Sklaven sagt. Er sagt, وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايِ. Das heißt, und er soll stattdessen, also statt dem Begriff Rabb, lieber den Begriff Sayyid und Maula verwenden. Die Begriffe Sayyid und Maula, sprachlich gesehen, stimmen sie teilweise sogar überein mit dem Begriff Rabb. Aber diese Begriffe, gang und gäbe ist, dass man diese Begriffe eben nicht nur allein für Allah subhanahu wa ta'ala verwendet. Und deswegen, das weist deutlich darauf hin, dass ein Muslim aufpassen soll, welche Worte er wählt, wenn er mit anderen Menschen spricht. Und dass er solche Sachen vermeiden soll. Soll nicht sagen, im Koran steht, dass man Rabb zu einer Person sagen darf, die König ist. Dass man jetzt anfängt zu sagen, der König ist unser Rabb. Das ist eine auch wenn sie sprachlich rechtfertigen ist, aber die religiöse Bedeutung eines Wortes müssen wir auch berücksichtigen. Und die Scharia schränkt die Begriffe manchmal ein. Und deswegen muss man aufpassen, wie man diese Worte benutzt und verwendet. طيب. Und dann sagte der Prophet auch weiterhin, وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي فَلْوَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي. Das heißt also, man soll auch nicht sagen, sagt er, ihr sollt auch nicht sagen, mein Abd. Abd ist der Sklave. Im Arabischen. Okay? أَمَتِي, meine Sklavin. Sondern man soll sagen, mein Bursche oder meine Burschin. Auch hier ist wichtig für uns, es geht hier um die sprachliche Bedeutung, die man unter diesem Wort versteht. Das heißt also, ich kann nicht sagen, im Arabischen darf man nicht Abd sagen, im Deutschen darf man auch nicht Sklave sagen. Vorsicht. Müssen wir aufpassen. Weil kann sein, dass im Deutschen diese Übertragung nicht funktioniert. Deswegen verstehen wir den Sinn dahinter. Der Sinn ist, Allah Azza wa Jal bezeichnet uns als seine Abd, als seine Sklaven. Okay? Und deswegen sollen wir diesen Begriff so verwenden, wie Allah ihn verwendet hat. Und die sprachliche Bedeutung, ja, sie ist in Ordnung eigentlich, aber der Prophet ﷺ hat uns auf andere Worte verwiesen, damit wir nicht zweideutige Sätze sagen. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Der 42. Vers. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde, erwähne mich bei deinem Herrn. Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen. Und so blieb er noch Jahre im Gefängnis. Und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Ich bin sicher, dass diejenigen, die sich das durchgelesen haben, sich die folgende Frage gestellt haben. Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen. Wen ließ der Satan vergessen? Dazu gibt es zwei bekannte Interpretationen in dieser Ayah. Die erste Interpretation, liebe Geschwister, ist gemeint, aber der Satan ließ denjenigen, der freigekommen ist, vergessen, ihn, das heißt Yusuf, bei seinem Herrn, den König, zu erwähnen. Weil ihr wisst, Yusuf sagte zu ihm, bitte, wenn du zu dem König gehst, dann erzähl ihm was von mir. Und daraufhin hat der Shaitan den Freigelassenen aus dem Gefängnis vergessen lassen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen, also beim König zu erwähnen, König von Ägypten. Und deswegen blieb dann Yusuf noch weitere Jahre im Gefängnis. Das ist schon eine große Sache, ne? Dass er gibt ihm diesen schönen Traum und macht ihm Hoffnung und er verlangt von ihm nur diese eine Sache, aber er hat es vergessen. Und dann wegen ihm bleibt er noch einige Jahre im Gefängnis. Allahu a'lam, wie er diese Sache verkraften kann. Am Tag der Auferstehung, ja nicht. Wie dem auch sei, das ist die erste Interpretation. Die zweite Interpretation ist das Folgendes. Aber der Satan ließ ihn, das heißt Yusuf. Aber der Satan ließ ihn, Yusuf, vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen. Das heißt, der Satan ließ Yusuf vergessen, Allah zu erwähnen. Das heißt also, Yusuf a.s. hat nicht sich in diesem Moment an Allah azza wa jall gewandt, sondern er hat sich in diesem Moment an den freigelassenen Menschen gewandt. Und deswegen, als Strafe dafür, blieb er noch einige weitere Jahre im Gefängnis. Und nach dieser Interpretation weist es darauf hin, dass der gläubige Mensch als erstes bei Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe zu suchen hat, wenn ihm was geschieht. Das bedeutet nicht, dass er nicht auch bei anderen, die dazu imstande sind, Hilfe rufen darf, um Hilfe bitten darf. Aber die Frage ist, es ist eine Frage der Vollkommenheit des Tawhid, dass man sich als erstes an Allah Azza wa Jal erinnert und als erstes bei Allah sich beschwert in dem Sinne, dass man Allah darum bittet, dass er einem hilft, bevor man alle anderen Menschen darum bittet. Und das ist die Ansicht, die zweite ist die Ansicht von Imam At-Tabari, rahimahullahu ta'ala. Was natürlich auf die erste Ansicht hinweist, dass es hier eigentlich eher um, aber das ist nicht zwingend, ja, dass es sich eher handelt um den Diener, der vergessen hat, Yusuf beim König zu erwähnen, ist später die Ayah, als man den Traum deuten wollte vom König mit den 7 Kühen, mageren und fetten Kühen. Da heißt es nämlich in der 45. Ayah, derjenige von beiden, der entkommen war und sich nach einiger Zeit erinnerte. Entweder erinnerte sich daran, dass Yusuf doch ihm darum gebeten hatte, dass er ihn beim König erwähnen sollte, oder erinnerte er sich, oh, da gab es doch jemand im Gefängnis, der Träume deuten kann. Wallahu ta'ala an. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass Yusuf entweder aufgrund der einen Sache oder aufgrund der anderen Sache oder aufgrund von beidem zusammen, denn eine Regel im Tafsir lautet auch, wenn zwei Interpretationen möglich sind und die eine durch die andere nicht ausgeschlossen wird, dann kann man auch an beide glauben. Und das gehört sogar zur Gewaltigkeit des Koran al-Karim, denn wenn Allah wollte, hätte er auch subhanahu wa ta'ala die Namen erwähnen können, diese ganzen Pronomen einfach ersetzen können durch Yusuf, durch Dina und so weiter und so fort. Aber natürlich muss man sagen, wenn man die Ayah so liest und nicht lange darüber nachdenkt, ist die erste Sache, worauf man kommt, die erste Bedeutung, worauf man kommt, ist, wallahu a'lam, dass es hier darum geht, dass der Diener vergessen hat, Yusuf bei seinem König zu erwähnen. Es gibt eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass dies eine Strafe für Yusuf gewesen war. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Wenn sie authentisch gewesen wäre, dann wäre die Sache klar. Dann wäre es eindeutig, dass Yusuf vergessen hat, sich an seinen Herrn als erstes zu wenden. Aber solange diese Überlieferung nicht authentisch ist, haben wir beide Interpretationsmöglichkeiten. Und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Einige Jahre, sagen viele Kommentatoren, ist eine Zahl zwischen 3 und 9 Jahren. Und manche Gelehrte wie Qatada sagen, 7 Jahre sind damit gemeint, wie dem auch sei. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sache nicht näher definiert. Wichtig ist für uns, wie lange blieb er im Gefängnis? Bis zur folgenden Angelegenheit, in dem der König einen Traum gesehen hat. Und dieser Traum war eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn dieser Traum, den hat Allah azza wa jalla dem König gegeben, um Yusuf zu retten. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. An dieser Stelle erkennen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Methoden hat, um seine ihm nahestehenden Geschöpfe zu erretten und ihnen zu helfen und ihnen beizustehen, an die man niemals denken würde. Und genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf aus dem Gefängnis mit einem Traum gerettet hat, so hat sich Aisha radiallahu ta'ala anha gewünscht damals, dass sie durch einen Traum freigesprochen worden wäre, als man ihr eine schwere Sünde vorgeworfen hatte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Das heißt, Allah azza wa jall errettet seine ihm nahestehenden Geschöpfe auf eine Art und Weise, mit der man nicht rechnet, wie Allah sagte, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Das heißt, und wer Allah fürchtet oder wer sich vor Allah vorsieht, dem gewährt er einen Ausweg. Und dann sagt er, und er versorgt ihn mit Wannen, von Wannen er nicht damit gerechnet hat. Das heißt, auf eine Art, aus einem Ort, von dem er nicht damit gerechnet hat. Und der König sagte, hier an dieser Stelle sagen manche Gelehrte, dass es der gleiche König immer noch ist wie der erste. Weil am Anfang hieß es Al-Aziz und das, was im Deutschen mit der hohe Herr wiedergegeben ist. Aber wir haben gesagt, dass das Wort Al-Aziz auch König bedeutet. Manche Gelehrte haben gesagt, dass der Aziz der gleiche ist wie hier Al-Malik im Arabischen. Weil im Arabischen heißt es hier Waqal Al-Malik. Al-Malik ist der König. Und Al-Aziz ist nach einem direkt auch der König. Oder nach einer Interpretation auch der König. Und das spielt für uns keine große Rolle. Wichtig ist für uns, dass er einen folgenden Traum gesehen hat. Und da die Zeit fortgeschritten ist, schlage ich vor, dass wir inshallah ta'ala noch diesen Traum lesen und dann die Traumdeutung für das nächste Mal aufheben. Inshallah ta'ala. Der König sagte, ich sah 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen wurden, und 7 grüne Ähren und 7 andere Dürre. O ihr führende Schar, gebt mir Auskunft über mein Traumgesicht, wenn ihr ein Traumgesicht auslegen könnt. Bei diesem Traum des Königs sehen wir die zweite Kategorie, auf die wir vorhin hingewiesen haben, dass es manche Träume gibt, die genauso eintreffen, wie man sie gesehen hat. Und es gibt aber auch symbolische Träume, die einer Interpretation bedürfen. Und das ist diese Art davon. Denn aus dieser Art von Traum versteht man normalerweise nicht, was damit gemeint ist, außer diejenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala das Wissen dazu gegeben hat, das sie nämlich aus dem Koran entnommen haben, aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagten, das heißt die führende Schar, die seine Gelehrten, seine ihm nahegestellten, die Wissensreichen, die Weisen von ihnen, sie alle haben keine Ahnung gehabt, wie sie diesen Traum interpretieren könnte. Sie sagten, das ist ein Bündel von wirren Träumen. Wir wissen über die Deutung der Träume nicht Bescheid. Ein Bündel von wirren Träumen, Das heißt, sie wollen damit sagen, es sind nichts aussagende Träume. Derjenige von beiden, der entkommen war, das heißt der Weinschenker, und sich nach einiger Zeit erinnerte, das heißt, erinnerte sich daran, da gab es doch jemanden im Gefängnis, der mir diesen Traum damals erläutert hatte. In diesem Moment sagte er, ich werde euch seine Deutung kundtun. Das heißt, ich kenne jemanden, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ja? Normalerweise müsste ich sagen, ich kenne jemanden, der diesen Traum deuten kann. Ich werde euch seine Deutung kundtun, darum entsendet mich. Das heißt, entsendet mich zum Gefängnis von Yusuf und ich werde ihn über diesen Traum fragen und dann werde ich euch darüber berichten. Er sagte, Yusuf, natürlich in dieser Stelle ist eine Phase vergangen, in der dieser Mann zum Gefängnis gegangen ist und Allahu a'lam, wie lange sie gedauert hat. Aber das ist eine Art Abkürzung, die zur guten Rhetorik gehört. Yusuf, du Wahrhaftiger, auf Arabisch Siddiq. Siddiq kommt vom Wort Sadiq, im gleichen Wurzel wie Sadiq. Und Sadiq ist jemand, der die Wahrheit spricht. Und Siddiq ist einfach eine stärkere Betonung, eine übertriebene Form davon. Das heißt, nicht jemand, der nur die Wahrheit spricht, sondern jemand, der absolut und immer die Wahrheit spricht. As-Siddiq. Das heißt, egal, was er spricht, was er sagt, immer. Man kennt ihn nie außer als einen wahrhaftigen Menschen. Und deswegen hieß auch Abu Bakr mit Beinamen As-Siddiq. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und es genügt ihm schon an Ansehen, dass er diesen gleichen Beinamen hat wie Yusuf alayhi salatu wassalam. Natürlich, an dieser Stelle, liebe Geschwister, ist eine sehr schöne Angelegenheit. Und zwar, wenn Allah wollte, hätte doch der König auf irgendeine Art und Weise auch immer Yusuf direkt fragen können. Das heißt, dieser Mann, der Weinschenker, der mitbekommen hat, dass der König einen Traum hatte und diese Traumdeutung wissen will, er hätte doch gleich sagen können, Moment, langsam, du brauchst niemanden versammeln, schick mich zu Yusuf und ich werde dir den Traum deuten. Aber das gehört zur Barmherzigkeit Allahs. Denn der Effekt ist nicht der gleiche. Der Effekt auf diese Art und Weise ist viel größer. Er sammelt alle seine Leute, er sammelt alle Adligen, er sammelt die Gelehrten, er sammelt alle, von denen er Hoffnung hat, dass sie ihm irgendwas, er sammelt seine ganze Macht. Die Leute, die er sammelt, das sind diejenigen, die ihn mächtig gemacht haben, sonst niemand. Denn der König hat die Macht durch seine Untertanen, dass sie ihm überhaupt gehorchen, deswegen ist er König. Wenn sie alle sagen nein, dann ist er nichts wert. Und alle diese Leute, von denen er die Macht eigentlich bekommen hat, das heißt, durch er König ist, sie konnten ihm nicht helfen. Und jetzt kommt Yusuf a.s. und interpretiert ihm den Traum der Wahrheit gemäß. Nachdem sie ihm auch noch gesagt haben, das sind nichts aussagende Träume. Das ist vergleichbar, diese Wirkung, es gehört zur Barmherzigkeit Allahs. Und sie ist vergleichbar mit was? Mit Adam alayhi salatu wassalam. Denn Adam alayhi salatu wassalam, als Allah ihn gefragt hat nach den Namen aller Dinge, hat Allah ihn direkt nach den Namen aller Dinge gefragt? Oder hat er vorher andere gefragt? Er hat vorher andere gefragt. Und zwar wen? Die Engel. Die Engel. Diese reinen Geschöpfe, von denen, also über deren echte Beschaffenheit nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Aber diese Engel, die Wissen haben, die Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala nahe stehen, die Engel, die Einsicht haben in die Welt des Verborgenen, diese Engel, Allah fragt sie über die Namen aller Dinge und sie sagen, Subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana. Gepriesen seist du, hocherhaben seist du über alle Mängel, wir wissen nur das, was du uns beigebracht hast. Das heißt, sie wollen sagen, wir wissen. Und dann sagt Allah Adam, teile ihnen mit. Dadurch gewinnt er ein Ansehen unter den Engeln, oder nicht? Weil er eine Frage beantworten kann, die alle Engel nicht beantworten konnten. Und genauso ist es ähnlich hier, auch an dieser Stelle gewesen. Yusuf, du Wahrhaftiger, Gib uns Auskunft über 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen werden, und über 7 grüne Ähren und 7 andere Dürre, auf dass ich zu den Leuten zurückkehre, auf dass sie wissen mögen. Tayyib, habt ihr noch Energie? Oder sollen wir an dieser Stelle Stopp machen? Also wir bräuchten noch, ich schätze mal, so 15 Minuten ungefähr. Wir können das aber auch aufs nächste Mal verschieben. Wer weitermachen will, hebt mal seine Hand. Ah, ist eindeutig die Mehrheit. Eindeutig die Mehrheit. Inshallah ta'ala. طيب wir haben ja alhamdulillah also noch ein bisschen machen wir noch die Viertelstunde zu Ende bi'idhnillahi ta'ala. Weil wie gesagt die Ayat wir brauchen es gibt nicht sehr viel zu interpretieren, sie sind alhamdulillah sehr viel selbstaussagend. Er sagte Yusuf alaihi salam, gib ihm die Antwort, und das ist wie ich gesagt habe an der Stelle wo es eine Überlieferung gibt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt haben soll, wenn ich an Yusufs Stelle gewesen wäre, hätte ich an dieser Stelle gesagt, langsam, ich gebe euch die Interpretation, sie ist für euch mehr als Gold wert, sie erspart euch vielleicht sogar Leben und eine gewaltige Hungersnot unter der Bedingung, dass ich mich auch freilasse. Wie auch er sagte, ihr werdet unablässig 7 Jahre wie gewohnt sehen. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Das heißt, es wird 7 Jahre geben, die gute Jahre sind. Und in diesen Jahren sollt ihr essen, aber ihr sollt vieles davon sparen. Und das ist natürlich die Interpretation der 7 fetten Kühe. Offensichtlich ein. Und das, was ihr aufbewahren wollt, sparen wollt, das sollt ihr in den Ähren der Pflanzen lassen. Weil wenn ihr es in den Ähren lasst, dann sind sie haltbarer. Ist der Korn haltbarer. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, bis auf weniges davon, was ihr esst. Hierauf werden nach alledem 7 harte Jahre kommen. Das heißt, es wird eine Dürrezeit kommen. Und das ist die Interpretation offensichtlich der 7 mageren Kühe, die das aufzehren werden, was ihr für sie vorbereitet habt. Das heißt, was ihr in den Ähren aufbewahrt habt aus den ersten 7 Jahren, bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt. Das heißt, wenn ihr so vorgeht, wie ich es euch sage, dann werdet ihr die nächsten 14 Jahre gut überstehen. Wenn ihr es nicht macht, werdet ihr eine Hungersnot haben. Und ihr werdet vielleicht draufgehen. Also war dieser Traum Gold wert, und die Interpretation ebenfalls. Also eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala in beiderlei Hinsicht. Denn was bringt der Traum, wenn niemand da ist, der interpretieren kann? Hierauf, nach alledem, wird ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden. Im Arabischen steht nicht Früchte, steht einfach nur, in dem sie auspressen werden. Gemeint ist alles, was man auspressen kann. An Früchten natürlich. Oder anderem, Allahu a'lam. Dieser Zusatz, heißt es von manchen Kommentatoren, ist nicht Teil des Traumes. Aber es stimmt nicht. Manche sagen, das ist nicht Teil des Traumes gewesen, denn 7 fette Kühe und 7 magere Kühe, was hat dieses eine Jahr damit zu tun? Und die Antwort lautet, es ist Teil des Traumes. Also diejenigen, die sagen, es ist nicht Teil des Traumes, sie sagen, es ist eine zusätzliche Information, die Allah Yusuf offenbart hat und ihm gegeben hat als Barmherzigkeit. Aber es stimmt nicht. Weil wenn du überlegst, 7 gute Jahre. Und dann heißt es 7 schlechte Jahre. Was für einen Sinn macht die Zahl 7 schlechte Jahre, wenn das 8. Jahr nicht wieder ein gutes Jahr ist? Okay? Und deswegen ist es Teil der Interpretation des Traumes, aber es ist eben eine Art Intelligenz, die Allah subhanahu wa ta'ala manchen seiner Diener gibt, wie diesen Propheten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Der König sagte, bringt ihn zu mir. Bringt Yusuf zu mir, ich will ihn belohnen für das, was er uns interpretiert hat. Und jetzt will der König ihn natürlich loben und eine Stellung in seinem Königreich verleihen, weil diese Information, die er gegeben hat, ist einfach unübertrefflich, sie ist einfach Gold wert. Bringt Yusuf zu mir. Als der Bote zu ihm kam, das heißt der Bote des Königs, zu ihm kam, zu Yusuf kam, das heißt der Bote kommt jetzt zu Yusuf, nach dieser Anzahl von Jahren, die er im Gefängnis gewesen ist. Und er sagt zu ihm, hör zu, der König möchte, dass du zu ihm kommst und er möchte dich aus dem Gefängnis befreien und dich belohnen für diese Traumdeutung, die du gemacht hast. In diesem Moment lehnt Yusuf ab. Oder besser gesagt, er stellt eine Bedingung dafür, diese Freilassung anzunehmen. Und zwar geht es nämlich um seinen Ruf, alayhi salatu wassalam. Er sagte, kehr zu deinem Herrn zurück. Und der Herr, das haben wir langsam gelernt. Wer ist der Herr? Der König. Kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Yusuf will wissen, ist die Sache jetzt ein für alle Mal erledigt oder nicht? Denn offensichtlich war das Geständnis der Frau damals, vielleicht könnt ihr euch an den alten Unterricht erinnern, offensichtlich war das Geständnis der Frau unter den Frauen. Denn unter den Frauen hat sie ja zugegeben, أنا رابطته عن نفسي, sagte sie, also in der anderen Ayah, Entschuldigung, in der Ayah 33, sagte sie, وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ. Das heißt, ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Aber offensichtlich war das unter den Frauen, die dort anwesend waren, die Frau des Königs oder die Frau des Hohen Herrn gesammelt hatte, damit sie sich gegenseitig reinlegen. Weil ihr wisst, jeder hat eine Liste gegen den anderen gehabt. Kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Mein Herr weiß doch Bescheid, dass ich nichts getan habe, dass ich unschuldig bin. Und Yusuf a.s. möchte seine Unschuld erst einmal beweisen, seine Unschuld beweisen, beziehungsweise er möchte seinen Ruf bewahren. Und das, liebe Geschwister, weist darauf hin, dass ein Da'iya sehr wohl auf seinen Ruf zu achten hat und dass ein Muslim allgemein sehr auf seinen Ruf zu achten hat. Denn wir wissen, dass wenn der Ruf geschädigt ist, dann wird die Da'wa auch nicht mehr gut funktionieren. Denn die Leute, wann werden sie von dir akzeptieren, wenn du was sagst? Wenn du wahrhaftig bist in deinen Worten, wahrhaftig bist in deinen Taten und wenn du auch keinen Ruf hast nach dem Motto, er handelt gar nicht nach dem, was er lehrt. Dann die Leute werden automatisch nicht mehr alles akzeptieren. Natürlich, wer ist derjenige, der alles umsetzt aus der Religion Allahs, außer dem Propheten alayhi salatu wassalam. Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Kein Mensch akzeptiert von einer Person, die den Leuten sagt, mach das nicht, obwohl er der Erste ist, der das macht. Das ist logisch, denke ich. Der König, Entschuldigung, an dieser Stelle sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. In Sahih al-Bukhari sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ich genauso lange im Gefängnis geblieben wäre wie Yusuf, dann wäre ich dem Aufruf des Gesandten gefolgt. Das heißt, er will damit sagen, wenn ich an der Stelle von Yusuf gewesen wäre, ich hätte diese Bedingung nicht gestellt, sondern ich hätte sofort akzeptiert, dass ich aus dem Gefängnis freikomme, egal ob mein Ruf oder egal ob diese Geschichte mit den Frauen geklärt war oder nicht geklärt war. Und das ist keine Kritik vom Propheten an Yusuf. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist ein Lob für Yusuf a.s. Er will damit sagen, dass Yusuf a.s. eine unglaublich große Geduld gehabt hat. Dass er nach Jahren immer noch auf seine Freiheit verzichten würde, würde diese Angelegenheit nicht ein für alle Mal erledigt werden. Und aus der Welt geschafft werden. Und natürlich, die Gelehrten sagen, das ist eine Art sagt man, Selbsterniedrigung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, obwohl wir davon fest überzeugt sind, dass unser Prophet alaihi salatu wasallam diese Sache auch nicht gemacht hätte. Das manchmal sagt man Dinge als eine Art Bescheidenheit. Und wir glauben fest, dass unser Prophet alaihi salatu wasallam mindestens so viel Geduld gehabt hätte wie Yusuf und vielleicht und sogar noch mehr, zweifellos noch mehr gehabt hätte Aber das ist eine Art, dass man eine Art Bescheidenheit, um diese andere Person zu belohnen und ihren hohen Stufe zu... genauso wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, niemand darf sagen, dass ich, nach einer Interpretation gemeint der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemand darf sagen, dass ich besser bin als Yunus ibn Matta, Jonas, der Sohn von Matthäus, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und obwohl wir wissen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Beste aller Gesandten. Aber trotzdem, diese Art ist eine Art respektvoller Umgang mit den anderen Propheten. Er sagte, das heißt der König, nachdem er alle versammelt hatte, die Frauen und die Leute, die von dieser Geschichte offensichtlich mitbekommen haben, was war da mit euch, als ihr versuchtet, Yusuf zu verführen? Sie sagten, Allah behüte. Das heißt, Allah behüte, dass er jemanden erschaffe, wie Yusuf, als gesündigen Propheten. A'udhu billah. Yusuf ist unschuldig. Allah behüte, wir wissen nichts Böses gegen ihn anzuheben. Und dann sagte die Frau des Hohen Herrn, Imra'atul Aziz, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen, ich habe versucht, ihn zu verführen, und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Also ist jetzt die Nachricht auch an den König Ägyptens gelangt, nach der Interpretation, dass es eine andere Person ist als der erste König, von dem wir vorher gesprochen hatten. Also dass die Frau des Königs oder die Frau des Hohen Herrn eine andere, der Hohe Herr eine andere Person ist als der König. Und wie gesagt, das ist für uns nicht so relevant. Jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. In der Ausgabe, die vielleicht die meisten von uns vorlegen, werden wir feststellen, dass die Anführungsstriche beginnen bei dem Wort jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Das heißt also, ihr müsst aufpassen, die Anführungsstriche sind nicht Teil des Koran, sondern die Anführungsstriche sind Gesetz vom Übersetzer. Und deswegen ist die Sache hier nicht eindeutig. Hier heißt es, so wie es hier gesetzt worden ist, heißt es, dass diese gesamte Aussage, die ich gerade eben vorgelesen habe, Aussage ist von der Frau. Noch einmal, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen, ich habe versucht, ihn zu verführen und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Und jetzt sagt die Frau weiter, dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Das heißt, ich habe zugegeben, das gemacht zu haben, damit er, mein Mann, weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Eine Sünde begangen habe. Okay? Also die Sünde, die sie vorhatte. Und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Damit die Leute wissen, jemand, der ein Verräter ist, der wird niemals erfolgreich sein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, sie wollte am Ende zugeben, damit die Wahrheit ans Licht geht, denn am besten ist es immer, wenn man die Wahrheit spricht, auch wenn es im ersten Augenblick den Anschein hat, dass es einem zum Nachteil kommt. Aber die meisten Tafsir-Gelehrten sind der Ansicht, dass dies die Aussage von Yusuf ist, alayhi salatu wassalam. Das heißt, dass die 52. Ayah und auch die Ayah danach, wie wir beim nächsten Mal inshallah ta'ala durchnehmen werden, dies ist, das heißt, meine Verweigerung, und deswegen, da müssen wir dann die Anführungsstriche eigentlich neu setzen. Ja, das heißt, sie setzen sie zu Ende am Ende der 51. Ayah und öffnen sie neu, ein neues Zitat ab der 52. Ayah. Dies ist, das ist die Aussage von Mujahid unter anderem, das ist die Aussage von Yusuf ist, dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Das heißt, die Weigerung, aus dem Gefängnis herauszugehen, bis diese Sache geklärt ist, habe ich gemacht, damit der König weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Dass ich nicht diese Sünde, die mir vorgeworfen wird, mit der Frau gemacht habe. Und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Damit ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die List der Verräter nicht gelingen lässt. Das gute Ende gebührt den gottesfürchtigen Menschen. Wäre ich ein Betrüger, hätte ich nicht diesen guten Ausgang von Allah subhanahu wa ta'ala beschert bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Noch eine letzte Ayah, die ich vergessen habe zu erwähnen, der 49. Ayah.
heißt es, hierauf wird nach alledem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden, auf Arabisch Ya'asirun, und in einer anderen Lesart von Khalaf und Hamza und Al-Kisai heißt es Wafihi Ta'asirun, das heißt dann übersetzt, in dem die Menschen Regen haben und in dem ihr Früchte auspressen werdet. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.